hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro Wrestling Podcast. Und herzlich willkommen zum Match of the Week. Passend zum Sting Podcast reisen wir zurück zu WCW Starrcade 1997 und dem größten WCW Main Event aller Zeiten, Sting gegen Hogan. Mein Name ist Olaf Fleisch, ich bin euer Host, das wisst ihr. Und bei mir, da ist heute wieder mal der Christian Dürre von Computec. Schönen guten Tag, Chris.
Hallo.
Ja, der größte Main-Event aller Zeiten, habe ich das so schön angekündigt. Es war es ja tatsächlich. Ne? Es war der WCW-Pay-Per-View mit der höchsten Buy-Rate aller Zeiten. 1,9, wenn ich mich da nicht komplett täusche, ist es gewesen. Also es war sehr, sehr hoch. Es war ein ausverkauftes Haus damals mit gut über einer halben Million Dollar, die die WCW damals eingenommen hat. Also das hat schon gepasst in Washington im MCI Center. Starrcade 97, und wir haben ja häufiger mal so alte, ältere Geschichten hier, und du bist ja eigentlich auch einer der jüngeren Semester hier, und ich weiß, den Kai quäle ich ja immer mit solchen alten Sachen. Quäle ich dich mit so alten Sachen auch?
Es kommt immer so aufs Match an, ne? Also wir haben ja auch schon über Eddie gegen Ray gesprochen von Halloween Havoc.
Das stimmt.
96, 97?
97.
97, ja. Das fand ich ja auch gut. Aber, naja, also, Hogan gegen Sting, sagen wir mal so, hört sich gut an, damit kann man Leute in den Podcast locken.
Dich oder die Leute, die hier das Geld dafür bezahlen?
Sowohl als auch.
Man muss ja sagen, das war ja ein unfassbar geil aufgebautes Match, ne? Die Sache mit, da gehen ja Shaggy und ich dann auch in dem großen Sting-Podcast nochmal eingehend darauf ein. Also die Geschichte, wie man Sting quasi aus den Shows rausgeschrieben hat. Die NWO ist hier noch richtig heiß. Also es ist wirklich Ende 1997. Man merkt schon, es bröselt ein bisschen, was die Illusion der heilen WCW und NWO angeht. Aber da ist es noch richtig heiß. Und Sting jetzt endlich nach so langer Zeit dann wieder zu sehen, man hat hier wirklich noch einen 18-monatigen Build-up für diesen Kampf gehabt. Und ich kann dir sagen, ich habe das ja damals ja quasi mehr oder minder live miterlebt. Und ich war damals heiß wie Frittenfett auf das Ding. Weil ich wollte Sting wieder in Action sehen. Man war immer so heiß drauf, irgendwie ihn auch bei Nitro oder bei anderen Shows dann da zu sehen, wo er dann oben in den Dächern gesessen hat und die ne, und da die Szenerie beobachtet hat quasi. Das war schon cool. Ne?
Ja, das glaube ich dir sofort. Also ich meine, hallo, 97 und du kriegst als Main Event von Starrcade Hogan gegen Sting geboten. Das ist schon ziemlich geil.
Ja.
Auf dem Papier.
Bist du noch mal durch den Event durchgeskippt eigentlich? Hast du noch mal so hier und da kurz reingeschaut?
Nee, habe ich nicht. Dafür hatte ich leider keine Zeit momentan. Ich habe auch den Build-Up nicht so ganz mitgekriegt. Ich hatte einfach Bock, so, ja, gut, WCW Main Event, Hogan gegen Sting. Da ist Hogan noch nicht so komplett kaputt. Sting halt noch in sehr guter Verfassung. Das kann schon was werden. Ne? Und, also ich sag mal so, stimmungstechnisch war es das auch, auf jeden Fall. Die Fans hatten richtig Bock auch auf den Kampf. Und ich meine, wenn du das dann siehst, halt so diese beiden Legenden, wie die sich gegenüberstehen in einem Titelkampf, Main Event vom Pay-Per-View, da kriegt man als Fan auch heutzutage noch Gänsehaut. Das ist schon richtig cool. Und sie spielen ja auch am Anfang so ein bisschen mit den Emotionen. Da war ich auch noch voll drin, aber dann hat der Kampf halt angefangen.
Ja, das ist es ist sowohl ein merkwürdiger Event als auch natürlich ein merkwürdiger Hauptkampf hier gewesen. Wie gesagt, ich fand den Build-Up damals fantastisch, das ging ja dann weit zurück quasi bis zur Gründung der NWO beim Bash at the Beach, dann Fall Brawl, wo es ja diesen Zwist oder den kompletten Bruch zwischen der WCW und Sting gegeben hat, wo sich dann Sting erstmal danach zum Freelancer erklärt hat, und dann eben sich auch diese Veränderung vorgenommen hat, während Hogan und die NWO ihre Terrorherrschaft quasi aufgebaut haben. Und dann gab es ja im Vorfeld diese Geschichte, man wusste nicht genau, auf wessen Seite ist dann Sting überhaupt. Ne? Ist er jetzt NWO, ist er WCW? Und als er sich dann eben für die WCW entschieden hat, dann wurde ja langsam dieses Match dann auch festgesetzt. Und das war tatsächlich eines der größten Matches aller Zeiten. Das muss man ganz klar so sagen. Also zumindest vom Build-Up her und von der Signifikanz in der Wrestling-Geschichte war das absolut bedeutend, weil auch natürlich der Sting-Charakter, genauso wie die NWO, ein Teil des Erfolgs der WCW damals gewesen sind. Ne? Der war absolut wichtig dafür, dass die Leute eingeschaltet haben, um es ganz platt auszudrücken. Ja, dann fangen wir doch einfach hier mal an. Also wir können jetzt hier noch durch ein paar Matches gehen, aber ich bin auch einmal durch die Card geskippt und muss leider sagen, da war nichts richtig Geiles dabei. Also ich weiß, dass ich damals Perry Saturn gegen Chris Benoit ziemlich cool fand, auch allein wegen dem Ravens Flock dabei. DDP gegen Kurt Hennig kann man sich angucken, allein wegen dem schönen Cutter am Ende. Ja, und dann als Co-Main-Event Larry Zbyszko gegen Eric Bischoff, was übrigens auch schon in einem beschissenen Finish endet. Also nur mal so als Beispiel. Ich habe da gerade eben noch mal reingeschaltet. Das endet, weißt du, wie das Ding endet? Es ist ja wohlgemerkt ein richtiges Match. Dieser Kampf zwischen Larry Zbyszko, wohlgemerkt einem ehemaligen guten Wrestler, der aber schon lange retired ist, und Eric Bischoff, der nie ein guter Wrestler gewesen ist und auch nie sein wollte, dauerte 11 Minuten, muss man mal dazu sagen.
Uiuiui.
Ja, und das wird aber noch besser, weil das endete nämlich dann damit, dass, wie war das nochmal genau, Larry Zbyszko steckt, jetzt review ich hier gerade ein anderes Match, ist auch egal, Larry Zbyszko macht den Beatdown an Eric Bischoff, hängt ihn quasi in den Tree of Woe in die Ecke. Bret Hart ist der Special Referee, was auch gar keinen Sinn gemacht hat. Auf jeden Fall will dann Larry Zbyszko auf Eric Bischoff eintreten, Bret Hart hält ihn zurück und man fragt sich so, warum? Dann steckt in dieser Zeit Scott Hall, der bei Eric Bischoff dabei ist, Larry Zbyszko eine Metallplatte in den Schuh. Der trägt so nicht diese Kickpads, aber diese Kickschuhe quasi für Kampfsportler, weil es die unten offen sind. Ja, oh, und dann kommt Eric Bischoff wieder auf die Beine, tritt zu, dieses Foreign Object fliegt quer durch die Halle, muss man sagen. Bret Hart reagiert viel zu spät, guckt einmal diesen Teil hinterher und versucht, gute Miene zum bösen Spiel zu wahren. Irgendwie nach dem Motto, da ist doch irgendwas rausgeflogen. Ich hab's nicht gesehen, so. Eric Bischoff feiert. Bret Hart schlägt Eric Bischoff nieder, ne, während Larry Zbyszko ohnmächtig am Boden liegt. Scott Hall kommt rein. Bret Hart nimmt Scott Hall in Sharpshooter. Scott Hall klopft ab. Daraufhin wirkt ein wieder zu sich gekommener Larry Zbyszko Eric Bischoff mit dessen wie nennt man das denn? Karategürtel quasi. Und nicht nur so ein bisschen, sondern so von, er beugt sich quasi über ihn, wickelt diesen Gürtel von hinten um seinen Hals und stranguliert ihn von vorne quasi mit dem Ding. Und dann erklärt Bret Hart ihn zum Sieger. Hey! Ich hab gedacht, was? Also, wow. Das zieht sich durch. Das zieht sich durch und das ist mir auch früher nie aufgefallen, sondern erst wirklich jetzt, als ich das nochmal angeschaut habe.
Wow, also. Puh, man könnte meinen, Russo wäre da schon bei der WCW gewesen. Also das ist heftig.
Mir ist das damals echt nicht aufgefallen, dass diese beiden Matches in der Abfolge überhaupt gar keinen Sinn ergeben, aber es ist so. Auch übrigens bei Larry Zbyszko gegen Eric Bischoff ging es ja auch um WCW Nitro übrigens. Ne? Also das war auch noch eine Stipulation dahinter. Hat überhaupt gar keinen Sinn ergeben. Naja, kommen wir zum Hauptkampf. Sting gegen Hollywood Hulk Hogan. Erstmal, ich muss ja sagen, ich fand die Halle ein bisschen mau. Und ich weiß, dass ich damals sehr enttäuscht von dem Entrance gewesen bin von Sting, weil ich hätte mir da irgendwas mit dem Herabseilen irgendwie gewünscht. Stattdessen gab es ja diese Lasershow im Vorfeld. Wie hat dir das gefallen?
Ja, das war ein bisschen underwhelming, muss man sozusagen. Also da hätte ich auch mit ein bisschen mehr gerechnet. Aber die Halle fand ich schon, dass die gut drin war.
Ja, das auf jeden Fall. Also ich meine, die war auch gut gefüllt und so. Ja.
Da kann man gerade sagtest, das hätte ich so ein bisschen enttäuscht.
Ja, ich meine so von der Aufmachung her, ich hätte mir da sowas Festlicheres erwartet, weißt du, so ein bisschen mehr Brimborium.
Ach so.
Ja.
Ja, gut, also, ja, die Produktion von WCW fand ich sah immer irgendwie billig aus.
Ja, so ein bisschen, ne? Ich weiß auch nicht genau,
also im Vergleich zu WCW sah die WWF immer besser aus, finde ich.
Das stimmt. Also ich finde auch, dass das generell das ganze Setup und auch die Aufmachung ist ja so ein bisschen cheesy gewesen. Also ich mochte diese Sting-Einspieler, die es ja dann gegeben hat, wo dann Sting so im Regen in so einem alten Gemäuer steht und dann auf seinen Moment der Rache wartet. Das hat für mich noch ganz gut funktioniert. Ich fand aber hier den Auftritt von Sting insgesamt ein bisschen merkwürdig. Auch wie er dann zu dem Feuerwerk posiert hat quasi, wirkte mega lustlos auf mich. Also so. Ja, ich stehe da mal hier, ja, und.
Aber das hat wahrscheinlich Gründe, auf die wir später noch zu sprechen kommen, denn da ist ja ein bisschen was vorgefallen, wohl ja. Backstage.
Ja, er muss wohl auch nicht 100% drin gewesen sein. Eric Bischoff beschreibt ihn ja auch in diesem dieser Into the Light-Doku, die es auf dem WWE Network gibt, beschreibt er ihn als erstaunlich leise an dem gesamten Tag. Und Eric Bischoff und Sting sind gute Freunde, also die kennen sich. Und was man so liest, war es wohl so, dass Bischoff immer so eine Art, ja, wie soll man sagen, so ein Prellbock zwischen Hogan und Sting gewesen sein muss und immer quasi den Mittelweg suchen musste. Das hat hier nicht ganz so funktioniert, um es mal vorsichtig auszudrücken. Du hast gerade aber angesprochen, lass uns mal den Kampf so ein bisschen durchgehen. Der ist nicht besonders lang, 13 Minuten knapp und wie fandest du gerade so die ersten Minuten? Weil für mich war das so, da hatte man schon das Gefühl gehabt, dass hier ein Aufbau zu einem größeren Match stattfindet. So ja. War mein Gefühl zumindest.
Ja, definitiv. Also, dass sie sich so ein bisschen abtasten und dann mal eben in Headlock nehmen und sowas und sich dann wieder anschauen und posieren. Das war so wirklich so der Auftakt eigentlich, wo du denkst, das wird so ein sehr, sehr denkwürdiges, also im positiven Sinne denkwürdiges Match von zwei absoluten Topstars. Dass das quasi einfach nur dieser langsame Beginn einer, keine Ahnung, 20, 30 Minuten dauernden Schlacht wird.
Ja, genau.
Und sie sich immer weiter hochschaukeln, aber passiert leider nicht.
Es ist so merkwürdig, ne? Also, ich habe mir heute gedacht, so, ich hatte das Match nicht mehr 100% im Kopf, muss ich dazu sagen. Ich habe mir das gerade eben nochmal angeschaut und ich hatte das nicht mehr im Kopf. Ich hatte auch gedacht, dass im Gefühl, dass das länger ging. Aber es waren ja eigentlich wirklich nur so zwei, drei kurze Phasen. Es war halt wirklich erstmal diese Lock-Up-Phase, wo dann auch Sting relativ dominant gewirkt hat und auch nochmal so seine Agilität ausgespielt hat mit diesen sehr schönen Dropkicks, das muss man auch mal dazu sagen.
Ja.
Und dann so nach 4, 5 Minuten, weil dann Hogan in der absoluten Oberphase irgendwie, du hast diesen Side-Headlock angesprochen, der dann relativ lang gewesen ist, und dann haben sich ja die beiden nach draußen gebrawlt.
Ja, Moment. Vorher muss man aber auch noch sagen, das war eigentlich so mit das einzige Highlight im Kampf, wo Hogan Sting dann mit einer Clothesline geplättet hat.
Ja.
Und Sting musste irgendwie gefühlte 10 Minuten still auf dem Boden liegen, weil Hogan nicht aufhörte zu posieren und sich selbst zu feiern, was Sting ziemlich schwach aussehen ließ. Dann hebt Hogan ihn hoch zu einem Suplex und den nose-hält Sting dann einfach mal und steht direkt
genau,
wieder
stimmt.
auf. Also diese Abfolge ist eigentlich ziemlich dämlich, dass du nach einer Clothesline so lange liegst und, und dann aus dem Suplex einfach so aufstehst, als wäre nichts gewesen, klar. Aber das war so ein Moment, wo ich dann, obwohl ich zu diesem Zeitpunkt schon ziemlich gelangweilt war vor dem Match, wo ich sagte, oh, jetzt geht's los, ne?
Mhm.
Aber dann wieder nicht.
Nee. Das wäre natürlich eigentlich jetzt der Moment gewesen, wo man wahlweise entweder Sting quasi noch mal so ein bisschen Oberwasser gewinnen lässt oder wo dann vielleicht auch Hogan, weiß ich nicht, durch Eingriff oder durch irgendeine Schurkigkeit wieder den Vorteil bekommt.
Schurkigkeit ist ein sehr schönes Wort, Olaf. Das möchte ich einfach mal eben herausstellen.
Dankeschön.
Hashtag Schurkigkeit, wenn ihr das hört.
ja, und dann gibt es ja diesen Brawl, der dann draußen stattfindet und wo dann auch Sting ja relativ viel einsteckt. Das ist ohnehin, finde ich, auffällig, dass Sting sehr viel kassiert, auch vieles no-sellt, auch gerade in der Anfangsphase. Du hast den Suplex angesprochen, auch die ersten Schläge zum Beispiel, die kassiert er ja ohne ein bisschen die Miene zu verziehen. Das fand ich sehr faszinierend und ja dann gab es diesen
kleinen Brawl. Ja, das hat aber auch noch gepasst zu dem
Absolut.
Zeitpunkt. Ja, Absolut. Das passte zu diesem Charakter. Er geht einfach durch diese Schläge durch.
Ja. Eben, und auch diese Stoigkeit einfach, die der Sting-Charakter ja auch eigentlich so gehabt hat, dass er einfach keine Emotionen und keine Mimik hat, die hat er verloren in den letzten 10 Monaten, die er in Dächern gehaust hat oder so.
Diese Mimik liegt zusammen mit Shawn Michaels Lächeln irgendwo
genau.
in der Depotie.
So sieht's doch aus. Da gab's diesen kurzen Brawl und Hogan behält weiter die Oberhand und setzt quasi dann im Ring einfach so mir nichts, dir nicht seine Finishing-Phase an, oder? So.
Jein. Er haut das Ding ja noch mit seinem Baseballschläger.
Stimmt, das gab's auch noch einmal.
Da habe ich mich dann halt auch gewundert, und da musst du mir jetzt als WCW-Spezialist sagen, gab's da keine Disqualifikation?
Das war kein No-DQ-Match oder sonst irgendwas, sondern kann man jetzt natürlich sagen, hier ist es ja Nick Patrick und der war ja früher mal auf Seiten der NWO, das war ja quasi mal früher der offizielle NWO-Referee, ist aber vorher ja quasi per Losverfahren ausgewählt worden.
So ja, aber er beschwert sich auch darüber, dass Hogan das nicht machen soll und so. Er steht ja direkt daneben.
Ja.
Und gut, Hogan haut Sting auch noch auf das Metallgitter, auf die Absperrung.
Das stimmt.
Und, was ich unfassbar seltsam fand, was auch grandios war von der Regie, ob sie das nicht abgesprochen haben oder ob das einfach ein Fuck-up war oder so. Hogan nimmt irgendein schwarzes T-Shirt und zeigt das Ding und brüllt irgendwas und keiner weiß, was auf diesem T-Shirt zu sehen ist. Das sagen selbst die Kommentatoren so: Ja, ich weiß jetzt nicht, was auf dem T-Shirt zu sehen ist, aber es muss Hogan irgendwie sehr viel bedeuten, ihm das jetzt zu zeigen.
Das war vielleicht ein NWO-T-Shirt.
Keine Ahnung, weiß man nicht, ne?
Vielleicht war, weiß ich nicht, Just Do It drauf oder so. Man weiß es nicht.
Vielleicht war es auch seine Tochter mit einem Basketballspieler, wer weiß.
Ah, ich glaube, seine Tochter war da, wenn seine Tochter damals mit einem Basketballspieler gewesen wäre,
Ja,
hätte sie
okay.
noch viel größere Probleme gehabt.
Das stimmt, die war da noch ein bisschen jung, ja.
Ja. Aber trotzdem, und dann ist es ja, wie gesagt, nach dem Brawl draußen und nach diesen ganzen Geschichten, dann ging es ja eigentlich in den Ring und dann mehr oder weniger den Schluss eigentlich schon. Da gab es den Big Boot und den Leg Drop, also Big Boot und dann erstmal 80 Minuten Posen natürlich nochmal. Die alte Hulk Hogan-Geste
Ja,
gab es
hallo,
dann.
nach einem Big Boot, da ist man erstmal tot.
Ja,
Ja.
das Ding blieb wieder 80 Minuten lang liegen und dann gibt es den Leg Drop und Nick Patrick zählt ganz normal durch. Eins, zwei, drei. Und der Kampf ist scheinbar vorbei. Und man sitzt als Fan da so, ha. Also, wie hast du das hier wahrgenommen? Weil für dich war es ja dann wahrscheinlich jetzt relativ frisch, oder?
Ja, ich gucke mir das an und so, what? Hat er durchgezählt? Hat er jetzt gerade clean verloren quasi? Und ich dachte so, hä? Aber ertönte ja keine Ringglocke, denn Bret Hart war auf einmal wieder da und hielt den Glockenmann davon ab. Und rief irgendwas von wegen, das lasse ich nicht schon wieder zu. Und meinte zum Ringrichter noch irgendwie, das war ein Fast Count.
Ja, der ist nicht
Der
wahr.
ist nicht wahr. Und dann kommt halt kompletter Schlock einfach. Hogan ist schon mit dem Titel auf dem Weg zurück. Und dann geht Hart zu ihm, packt ihn von hinten an den Haaren und will ihn wieder in den Ring ziehen. Und Hogan verkauft das gerade so, als würde ihm der rechte Arm weggeschossen. Und ja, schmeißt ihn wieder in den Ring. Und oh Gott, wer kam da nochmal? Was ist Buff Bagwell oder so?
Ich weiß, Scott Norton war, glaube ich, auch draußen mit dabei und irgendwie so ein paar Henchmen kamen einfach mal rein,
Die
sagen wir es mal
mussten dann
so.
wieder abgefertigt werden und und ach Gott.
Ja, und aber dann war es ja auch so, auch als dann sieht Hogan Sting, den Mann, den er gerade noch clean besiegt
Ja,
hat und den er
genau,
auch
und
eigentlich
hat
im Griff gehabt
Angst.
hat, und auf einmal tut er so, als ob er dem Teufel persönlich gegenüberstehen würde. Ja, und dann ist es ja wirklich dann auch so, dann gibt es eigentlich nur noch, es gibt zwei Stinger-Splashes, wenn ich mich komplett verzählt habe, und dann eben den Scorpion Deathlock. Hogan hat nicht abgetappt, aber Bret Hart ruft, dass die Ringglocke geläutet werden soll, und Sting ist neuer Champion
Ja,
und freut
aber
sich.
Hogan hat ja genickt. Ich meine,
Ja,
es
so.
kommt ja nicht so oft vor, dass während eines Submission-Manövers jemand irgendwie seinen Kopf bewegt.
Ja, ich glaube, man wollte da, das ist ja kurz nach dem Montreal Screwjob, ich glaube, man wollte da ganz zeitgenössisch drauf
Ja,
reagieren.
das könnte auch erklären, warum Bret Hart sehr lustlos aussah.
Ja. Aber Bret Hart war in der WCW sehr oft sehr lustlos, muss man auch dazu
Ja,
sagen.
man
Aus
also
Gründen.
ja, also sagen wir es mal so, WCW hat ja sowieso einige Backstage-Sachen und sowas, wo er nicht mit klarkam. Aber wir sagen es ja auch so oft, Bret Hart ist ein verbitterter Mann und sowas, aber ich glaube damals, der Screwjob, der hatte ihm tatsächlich auch so das Herz gebrochen.
Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Da bin ich mir auch 100% sicher, dass das der Fall gewesen ist. Also das ist ganz klar. Und Bret Hart hat da auch drunter gelitten. Und ich glaube, das ist auch was, womit er auch in der gesamten WCW-Zeit, nicht nur wegen der WCW-Politik, sondern auch generell mit seinem eigenen Leben, das war ein riesengroßer Bruch einfach für ihn. Und ab da muss man auch so ganz klar sagen, ging das ja auch jetzt nicht gerade bergauf für ihn, um es mal ganz vorsichtig auszudrücken.
Ja.
Auf jeden Fall, die Geschichte hier ist total merkwürdig. Und für mich als Fan, ich habe da halt auch damals vom Fernseher gesagt, mir so gedacht, yeah, Sting ist Champion, aber hä? Und dann hab ich halt drüber nachgedacht und das hat alles für mich keinen Sinn ergeben. Und im Endeffekt ist das hier, wie ich finde, eines der kuriosesten Enden, die ich jemals in einem Wrestling-Match gesehen habe. Und zugleich auch ein absolutes Zeichen dafür, was in der Company falsch gelaufen ist, schon zu dem Zeitpunkt, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also, so viel Zeit und Mühe da reinsteckst, ein Match so groß aufzubauen, das ist dann ja wirklich ein Paradebeispiel dafür, wie man den Main Event der Liga schlechthin verkacken kann. Wow, es heißt ja, dass Hogan nicht damit einverstanden war, den Titel zu verlieren und auch nicht schwach dargestellt werden wollte und sowas. Und ich glaube, das erklärt vieles in dem Match. Nicht nur, dass er immer irgendwie seine Dominanz zeigen musste mit diesem Rumgepose und all sowas, sondern auch, dass er keine Lust hatte und dieses komplette Match halt in Zeitlupe geworkt hat.
Ja, also es ist von vorne bis hinten einfach. Es ist eine merkwürdige Geschichte, man kann sich anders sagen. Es ist ein Stück Wrestling-Geschichte. Du siehst, dass da zwei Egos aufeinander getroffen sind. Und vor allem glaube ich, dass ein Hulk Hogan damals an dem Punkt gewesen ist, wo er einfach nicht bereit war, hier die Fackelübergabe zu machen. Eigentlich hätte er hier. In Folge dieser Geschichte hätte er einfach ganz, ganz clean gewinnen müssen. Also egal, da kann man gar nicht drüber großartig diskutieren, oder wie siehst du das? Also selbst ein unsauberes Finish mit einem Gewinner Sting wäre, glaube ich, hier was gewesen, womit man eigentlich nicht zufrieden hätte sein sollen,
Nee,
oder?
das musste das große Finale sein, einfach wo Sting ganz klar den Titel dann gewinnt. Ausgeglichenes Match machen, keiner sieht schlecht aus, doch Sting schafft es dann doch irgendwie, wie vielleicht auch am Anfang, wo er sich da durch den Schmerz geworkt hat, ja, einfach durch die Schläge gegangen ist, schafft es doch, das durchzustehen und gewinnt das Ding. Das wollten die Leute, das war auch die Dramatik, die eigentlich über diesem Kampf hing, die aber nie in diesen Kampf reinkam. Und bei Hogan, da muss man halt auch einfach mal sagen, also wie sehr kann man Mark von sich selbst sein, um da nicht zu raffen, dass das einfach ein großer Moment ist und dieser Gürtel da in dem Sinne ja jetzt nicht so viel bedeutet wie dieser Main Event an sich.
Ja.
Das ist mir halt irgendwie unbegreiflich. Er war ja nun schon lang genug in dem Business, um das zu wissen. Und er hatte ja auch eigentlich schon ein Alter, wo jeder gedacht hätte, er ist dann schon retired.
Er hat ja durch die NWO quasi nochmal einen zweiten Frühling
Ja,
hier bekommen, muss man
eben.
ganz vorsichtig sagen,
Aber
ne?
dann nochmal so on top zu sein und denken so, wow, wir haben hier über 18 Monate dieses Match aufgebaut. Das ist ein Riesen-Highlight, ja? Nee, ich will den Gürtel haben.
Ja.
Ich will auch mal Captain sein.
Ja, oder auch einfach, ich will beim größten Event der WCW-Geschichte nicht als der totale Verlierer dastehen oder so. Aber das ist auch eben eine Art und Weise, wie du eine Promotion dann natürlich auch gegen die Wand komplett fährst. Das hat Hogan ja relativ häufig gemacht. Und hier war es natürlich dann auch noch so, dass dadurch, dass er eben diese Creative Control gehabt hat und dadurch, dass dann natürlich auch hier ein riesen Abfuck auch noch von Nick Patrick passiert ist, der einfach hier hätte viel schneller zählen müssen, dann hätte man vielleicht das noch akzeptieren können. Aber so in der Verbindung aus dem Abfuck, dem Ego, dem Backstage-Politics. Es hieß ja auch nur, dass man diesen Mittelweg gefunden hat. Hogan war nicht zufrieden mit dem Ding, Sting war nicht da zufrieden. Hogan war auch jemand, der wohl auch laut Bischof jetzt jemand gewesen ist, der nicht unbedingt da mit dabei gewesen ist, dass überhaupt Sting hier quasi den Job macht, den Sieg kriegt und er den Job macht. Es ist schon traurig eigentlich, oder?
Ja,
Also das
das
ist ja wirklich so ein
ist.
Bruch auch innerhalb der Geschichte, weil du siehst auch, dass selbst ein Sting oder auch alle anderen haben sich halt da, die haben natürlich noch gute Miene zum bösen Spiel gemacht. Aber im Endeffekt ist es ja auch sowas, wo du als Fan, als auch als Beteiligter wahrscheinlich ich hätte mal ganz gern gewusst, wie die Leute aus der Halle gegangen sind, was die da diskutiert haben, ehrlich.
Was ich von dir gerne gewusst hätte, meinst du, wenn die Fans Bullshit gerufen hätten, hätte Sting auch gesagt, I agree?
Vielleicht, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Also.
Aber das ist halt wirklich da erwachsene Männer, die sich wie Kleinkinder verhalten und das ist da halt also wenn du in dem Business bist, dann weißt du doch auch, dass irgendwann der Zeitpunkt ist, wo du den Job machen musst.
Ja.
Egal, was du für ein Standing hast, ja. Also das ist einfach lächerlich, dieses Verhalten.
Ja, und wie gesagt, du verprellst damit halt eben deinen Zuschauer, ne? Und wenn man
Ja,
das mal
natürlich.
so sieht, danach 98 ist es ja dann schlimmer geworden, 99 noch viel schlimmer. Und das Interessante ist, wenn man dann mal so schaut, 3 Jahre später, was die WCW mit Starcade, also mit der letzten Starcade, die es dann jemals gegeben hat, was die für eine Buy-Rate haben. Also ich habe gerade gesagt, so, wir hatten hier knapp 17.500. Die Kommentatoren haben übrigens von über 24.000 gesprochen, wollte ich schon mal ganz kurz erwähnt haben. aber sei es drum. Also auf jeden Fall bei der letzten Starcade gab es nur noch knapp 3.500 Zuschauer in der Arena und eine Buy-Rate von 0,11.
Tja, ja, aber wenn du dir als Zuschauer immer verarscht vorkommst und das dann halt auch noch so offensichtlich ist, ist es ja wirklich, dass da die vierte Wand oft durchbrochen wurde. Also,
absolut, ja.
Allein dann hinterher die Sache da mit Jeff Jarrett und Hogan auch wieder, ne?
Ja.
Wo Jarrett sich einfach nur hinlegt und sagt, ja komm, dann pin mich halt, ne? Das sind so Sachen, die kannst du eigentlich nicht bringen.
Nee.
Du brauchst ja immer so diesen Suspense of Disbelief als Wrestling-Fan. Du hast gewisse Abläufe und so, die nimmst du halt auch als gegeben an, auch wenn sie eigentlich unrealistisch sind. Aber wow, also es ist halt wirklich, wie die WCW sich halt so selbst das Bein abgehackt hat. Unglaublich.
Auf jeden Fall. Also, wie gesagt, man sieht es als Fan und ab dem Zeitpunkt zerbricht natürlich auch dein Vertrauen und deine Bindung natürlich auch zu diesem ganzen Projekt und zu der Promotion. Und trotzdem ist ja natürlich jetzt die Frage, Chris, ist das ein Match, was man gesehen haben muss, was man gesehen haben wollte? Weil es ist natürlich auf jeden Fall historisch, um es mal so auszudrücken.
Also deshalb würde ich mit Jein antworten. Also, wenn man einfach ein geiles Match zweier Wrestling-Ikonen sehen möchte und sich denkt, hey, geil, Hogan gegen Sting, aus dem Grund braucht man sich dieses Match nicht angucken. Absolut nicht. Da kann man auch gleich eine Valium einwerfen. Aber wenn man sich halt so ein bisschen eben wieder für die Geschichte des Business interessiert und der WCW gerade im Speziellen, dann ist es schon ein wichtiges Match, denn das war quasi irgendwo genau der Knackpunkt.
Ja.
Also wenn ihr wissen wollt, ab wann es bergab ging mit der WCW, dann schaut euch dieses Match an und ihr werdet an vielen, vielen Stellen feststellen, wow, das kann eigentlich nicht deren Ernst sein, wie die dieses Match hier gerade angehen.
Ja, so ist es dann eben auch. Ich würde es genauso sagen, wie du es jetzt gerade eben auch formuliert hast. Es ist ein historisches Match, es ist ein Stück Wrestling-Geschichte, es ist kein schönes Match und es ist zugleich Höhepunkt der WCW als auch Beginn des Absturzes der WCW.
Ja.
Und trotzdem bin ich da auch an dem Punkt, dass ich sage, das muss man gesehen haben, weil das ist historisch. Also es ist nicht schön und es ist auch, wie du schon gesagt hast, ein Durchbrechen der vierten Wand und kompletter Bruch mit allem, was irgendwie Wrestling ausmacht. Aber genau deswegen sollte man es sich anschauen, auch um die Zuschauer zum Beispiel auch zu beobachten. Ach übrigens, das habe ich ganz vergessen, also um das hier ganz kurz abzuschließen. Ich fand es sehr lustig, hast du im Hintergrund das Hogan-Plakat gesehen? Da stand hinten jemand mit einem grünen Hogan-Plakat und in großen schwarzen Lettern stand drauf, Hulk Hogan is older than dirt. Das fand ich ein bisschen lustig.
Ja, sehr schön, ja.
Naja, aber ich glaube, da können wir hier auch auf die ganze Geschichte hier den Deckel drauf machen. Ich glaube, wer noch ein bisschen mehr über WCW und Sting im Speziellen hören möchte, der kann da gern bei uns im anderen Podcast, im Hauptpodcast quasi reinschauen. Da sprechen, ich hätte fast gesagt Sting und ich, aber ich meine wie Shaggy und ich, sprechen wir weit über eine Stunde über die Karriere von Steve Borden, also über Sting. Und das ist, glaube ich, auch sehr schön geworden. Nicht nur seine WCW-Karriere, natürlich auch ein bisschen TNA und seine Anfänge und dann eben auch die kurze WWE-Laufbahn, die er genommen hat. Aber sehr interessanter Podcast, hört da gerne mal rein.
Darf ich übrigens Chris sagen, dass ich Sting gegen Kurt Angle ziemlich gut fand damals bei Bound for Glory?
Das stimmt. Sting hatte durchaus einige gute Matches dabei gehabt.
Der hatte da eine echt gute Zeit. Also da waren einige richtig coole Main Events noch, an die ich mich erinnere. Er hat dann zwar auch hinterher abgebaut, aber also gerade gegen Angle, das fand ich richtig cool.
Ja, ich fand auch ein paar Matches gegen Jarrett waren auch durchaus ordentlich.
Oh ja, auf jeden Fall.
da war einiges Gutes dabei. Und Chris, apropos Gutes, wir haben ja dann für nächste Woche was ganz, ganz anderes auf dem Plan.
ja, was quasi brandneues für dieses Format dann.
Du darfst es auch ankündigen.
Ja, wir sprechen über Halftime Heat. Das Six-Man NXT Tag Team Match. Aleister Black. der Velveteen Dream und Ricochet gegen Johnny Gargano, Tommaso Ciampa und Adam Cole, baby.
Richtig, genau. Das ist dann mal was ganz, ganz anderes in so ziemlich allen Belangen. Das ist dann unser nächstes Match of the Week. Und in dem Sinne mache ich hier den Deckel drauf. Dankeschön, Chris. Dankeschön an euch da draußen, dass ihr zugehört habt und hoffentlich auch ein bisschen Spaß gehabt hattet. Und bis nächste Woche dann. Tschüss.
Ciao.